Heute in CT Uplink drei richtig interessante Themen. Drohnen und...
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben Heft 15 2017 hier jetzt gerade in der Mache. Und wenn ihr euch das anguckt, seht ihr schon direkt so ein schickes weißes Ding da drauf. Das seht ihr hier auch auf dem Tisch. Das scheint ja die DJI zu sein, die wir hier auf dem Cover haben. Und wir haben uns gedacht, wir machen ja immer eigentlich drei Themen hier in Uplink. Aber über die Drohnen können wir so viel erzählen. Und wir haben auch das Gefühl, dass euch das einigermaßen interessiert, dass wir mal versuchen, so eine monothematische Sendung zu machen.
Vor allem uns hat es so begeistert, dass wir denken, dass wir aber dafür eine Stunde labern können.
Das kann womöglich auch damit zu tun haben. Ich muss auch gestehen, dass ich in Bezug auf die Drohnen nicht richtig skeptisch gewesen bin, aber ich dachte so, spielst du mal ein bisschen mit rum. Mhm. Aber ich habe ja hier für den Test dieses Ding jetzt privat gekauft, weil DJI die nicht rechtzeitig geliefert hatte und bin jeden Tag damit rumgeflogen und wundere mich, warum mich das so heiß macht und warum ich da immer noch Bock drauf habe. Aber da können wir gleich direkt mal drüber reden. Also um kurz ein bisschen Struktur in die Sendung zu bringen, wir reden natürlich über unsere ganzen Testgeräte und über den Test, was ihr
da
so erlebt habt.
Ist eine ganze Menge passiert, ja.
Und wir reden natürlich darüber, was Drohnen allgemein so können und was eigentlich die Faszination ausmacht bei den Dingern und natürlich auch, was die rechtlichen Dinge sind, die man da zu beachten hat, was man eigentlich darf, was man nicht darf. Man braucht ja auch für einige Drohnen sogar so einen Schein, sowas wie einen Führerschein. Und das erzählst du uns alles, Nikolaus. Und deswegen stellt euch noch mal kurz vor.
Genau, ich bin Nikolas, ich bin hier aus der Rechtsabteilung und genau, werde schon, wie Keno gesagt hat, so ein bisschen sagen, was man alles darf oder nicht darf. Da gibt es eine neue Drohnenverordnung, die haben uns genau angeguckt.
Ja, super.
Und das mal alles runtergebrochen.
Aber du bist natürlich auch ganz privat, findest du die Dinger auch cool? Ne?
Ich bin da auch Feuer und Flamme, hatten ja auch selber, wir bieten auch so Workshops an, wo man sich so ein Ding mal selber zusammenbasteln kann. Das
also nicht die Rechtsabteilung.
Nicht die Rechtsabteilung, das wäre cool, nein.
Sondern Heise.
Von Heise Events, genau. Ja. Und an so einem Workshop habe ich mal teilgenommen und mir wirklich so ein Ding zusammengelötet. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du so ein Ding einfach kaufst, aus der Packung heraus fliegst, wenn du wirklich selber Blutschweiß und Tränen da investiert hast.
Ja. Ja, wir haben eher so Reverse Engineering gemacht zwischendurch.
Wir haben auch welche von innen gesehen, aber es hatte andere Gründe.
Genau.
Du musst dich noch vorstellen.
Ich bin Hannes Schurulla, wie immer, außer Mobil- und Drohnen-Ressort.
Achso, du musst dich ja nicht mehr vorstellen. Ich bin Stefan Portek, auch aus dem mobilen Drohnen-Gadget-Ressort und habe mit Hannes den Test gemacht.
Genau, und ich bin Keno aus dem Mobilressort und habe mit dem Test nichts zu tun gehabt, aber ich glaube, ich bin genauso heiß auf die Dinger. Aber diesen Mammut-Test, den wir hier in CT haben, wie viele Seiten sind das insgesamt?
9. Ui, also auf alle Fälle waren...
Nee, der Test sind 9, aber die ganze Strecke sind ja irgendwie...
Boah, 17 oder 18 Seiten müssten das sein.
Ja, also wir haben es halt geteilt. Ne? Es ist halt ein großer Test mit so allem drin. An Drohnen, was jetzt gerade so interessant und aktuell ist halt. Wir haben uns da noch ein bisschen preislich beschränkt, das können wir auch gleich nochmal erklären und technisch auch. Und dann kommt nochmal natürlich auch der Teil mit dem Recht. Also es ist halt, es geht um Flugzonen, wo man fliegen darf, wo man nicht fliegen darf, warum sich manche Drohnen auf einmal weigern zu starten. Da gibt es dann mittlerweile so Beschränkungen mit Gewicht etc. So, da erzählst du wahrscheinlich auch nochmal genug drüber gleich.
Genau.
Und am Ende kommt halt auch nochmal vor allem so Flugübungen, also jetzt in dem Printartikel, die glaube ich vor allem für Anfänger erstmal interessant sind, aber auch für Leute, die halt schon mal geflogen sind, um einfach so ein Gefühl für die Teile zu bekommen. Weil wir halt auch festgestellt haben, dass, also die stehen alle von selbst in der Luft, das ist gar kein Problem, die haben Sensoren ohne Ende. Aber wenn es dann wirklich ums Fliegen geht, wird das schon ein bisschen komplizierter und man merkt dann erst, wie viel Kraft dahinter steckt und was alles schief gehen kann beim Test.
Auf jeden Fall, aber bevor wir damit loslegen, würde mich jetzt echt nochmal interessieren, was findet ihr persönlich an den Dingern eigentlich so spannend? Also was fasziniert euch daran? Kannst du also, ja direkt mal loslegen.
Genau, also das haben wir auch, so haben wir mehr oder weniger auch den Artikel begonnen. Es ist halt so, dass du Bilder und Videos erstmal bekommst, die sonst vor ein paar Jahren, das ist also noch nicht mal 10 Jahre, glaube ich, her, da hast du halt, du musstest einen Hubschrauber mieten, ja, und du musstest dich in diesen Hubschrauber setzen und das hätte irgendwie so viel gekostet wie die allerteuersten Modelle von den Dingern. Alles aus der Vogelperspektive und es sind halt, du hast ja auch schon ein paar Bilder gemacht, hast du jetzt gerade nochmal stolz rumgezeigt, wirklich faszinierende Videos entstanden, die man so halt nie gesehen hat. So, wir sind über deine Heimat geflogen, Stefan, wo du halt genau zuordnen konntest, ja hier, da ist die Straße und da fängt dann das an und so weiter und das, da hatte man sonst nie die Möglichkeit zu, so eine Perspektive einzunehmen und jetzt...
Wir können ja halt einfach mal parallel hier dieses Video einblenden, das ist halt, genau, läuft das jetzt? Das ist auch so faszinierend, dass sie so eine gute Bildstabilisierung haben,
ja, man Dinger, weiß nie,
dass man gar nicht sieht, ist das jetzt eigentlich ein Foto oder ein Video, das ist aber tatsächlich ein Foto und zwar auch von einer ganz günstigen Drohne von der DJI Spark, das ist hier in Hannover und das hat halt, du sagst, dafür musste man sich einen Hubschrauber mieten, das hat immer so eine Hollywood-Anmutung tatsächlich, ne? Jetzt gerade, wo wir jetzt gerade nach unten gehen, so, das hat sowas Teures, das hat sowas High Production Values, sagt man, glaube ich, in Hollywood. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Drohnen-Look, dass der jetzt sozusagen irgendwann auch so in den Mainstream reinkommt und dass das dann irgendwann nichts mehr so Besonderes also ist. Aber ich sehe das auch so, dass das irgendwie immer noch total faszinierend aussieht. Es
wird so ein bisschen wie bei den Action-Cams sein. Also am Anfang war man völlig geflasht. Und irgendwann siehst du halt immer wieder dieselben Videos, zwischendurch immer wieder was Kreatives, aber es wird sich sicherlich abnutzen, aber noch ist es mega geil und was Neues.
Ja, ich finde, das ist ein bisschen so ein Gefühl wie früher mit der, als man so seine ersten Analogkameras hatte, dass man sich so richtig gefreut hat, dass der Film entwickelt worden ist und man die Fotos gesehen hat und das Gefühl habe ich oft, wenn ich mit der Drohne fliegen war, nach Hause zu kommen, ich habe so geile Videos gemacht
und so, dann freut man sich da drin, die anzugucken. Und zu schneiden und oder zu bearbeiten.
Richtig, genau.
Ja. Aber die anderen wollen bestimmt auch noch erzählen.
Ja, wollte ich sagen.
Also das mit den Videos hat Hannes jetzt ja schon angeschnitten, fand ich halt wirklich ziemlich cool. Ich habe irgendwann vor das mal auch schon 10, 15 Jahren her sein, habe ich tatsächlich mal zum Geburtstag einen Hubschrauber-Rundflug bekommen, halt auch irgendwie über die Heimat. Und da habe ich das halt alles zum ersten Mal von oben gesehen. Das fand ich schon cool. Und jetzt kann man halt einfach drüber wegfliegen und kann super geile Videos machen. Ich habe aber auch Bock an dem fliegerischen... An sich, also das macht mir auch Spaß. Also ich glaube, so unsere Generation, wir sind alle irgendwie auch mit ferngesteuerten Autos aufgewachsen so ein bisschen. Und ich fand das damals schon cool, irgendwie bei uns mit dem Rennwagen die Straße halt hoch und runter zu fahren. Und wenn man jetzt irgendwas fernsteuern kann, was halt wirklich fliegt, wenn man es ein bisschen kann, macht mir das fast sogar noch mehr Spaß als das ständige Rumfilmen. Wenn du eine weite Fläche hast und halt einfach wie blöde Achten und Slalom fliegen kannst, das macht richtig Bock.
Ja, vor allem dann der Aspekt, wenn du wirklich mit FPV, also First Person View, aus der Sicht praktisch, als würdest du im Copter selber drin sitzen. Das ist auch, ich habe mir selber auch so einen Race-Copter zusammengeschraubt und das ist einfach fantastisch mit dieser Geschwindigkeit und wirklich aus Vogelperspektive.
Wir hatten zwei im Heft gehabt, wo hier wo hier die First-Person-Brillen mit bei sind. Das funktioniert ja derart, dass man einfach sein Handy einspannt und dann halt über WLAN eine Verbindung zur Drohne aufbaut und das Kamerabild halt live auf der Brille hat. Und es fühlt sich wirklich echt an, als ob man...
Es wird einem leider ein bisschen schlechter.
Wird einem je nach Drohne und je nachdem, wie man sie fliegt, also richtig schlecht.
Das ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Wir haben hier noch eine bessere Version. Aber es ist auch mega geil.
Ja,
also
ja,
definitiv. Das klar, man muss sich schon hinsetzen. Also bei mir ging es so, wenn ich stand, dann bin ich fast umgekippt, weil man hat einfach natürlich keine Bezugspunkte. Aber wenn man so ein bisschen mit VR betraut ist auch, dann ist das an sich kein Problem und es macht einfach super Spaß. Das ist noch was ganz anderes.
Und was ich krass fand,
die Bilder werden analog übertragen, weil das latenzfrei
ist. Die
Fernbedienung war. Also das bei den Race-Drohnen.
Im Race-Bereich, also weil die Latenz einfach zu groß ist. Du hast so kurze Reaktionszeiten, das wird analog übertragen.
Aber bei denen, die hier,
das ist über WLAN digital gewesen.
Ich meine auch, ja.
Aber das was ich krass fand beim First-Person-Fliegen, das hat mir den Artikel auch reingeschrieben, wir sind, nachdem wir so zu Beginn der Tests so, da sind halt so Kleinigkeiten irgendwie passiert und wir waren dann relativ vorsichtig, weil wir gedacht haben, wir dürfen die jetzt nicht alle crashen, bevor der Test zu Ende ist und sie noch nicht fotografiert wurden. und sind deswegen dann halt sehr nah um uns rumgeflogen, haben halt das Testfeld abgespult. Es gab ja relativ viel an den Flugeigenschaften und den Kameraeigenschaften, was wir halt gerne einfach auch wirklich hart durchtesten wollten, um das objektiv vergleichen zu können. Und deswegen sind wir halt immer in der Nähe geblieben, nicht zu weit aufgestiegen, nicht zu weit weggeflogen, dass da halt ja nichts schief gehen kann. Und bei dem Fliegen mit der Brille, man verliert so den Bezug, weil du hast wirklich das Gefühl, du sitzt drin. Und gerade wenn du halt über eine Gegend fliegst, wo du kennst, dann denkst du, ach ja, Mensch, da hinten bis zu dem Wäldchen, da war ich ja schon 100 Mal, da kann ich jetzt noch schnell hinfliegen. Und ruckzuck.
Aber du vergisst es total, halt auch, dass du, genau, das ist noch die Verbindung mit der Fernbedienung.
Genau, also du vergisst auch nicht total, wo du sitzt. Ja. Es ist wirklich in deinem Kopf dieses, da fliege ich jetzt noch hin, weil ich das gerne mal von oben sehen will.
Und also ich habe das eine Sekunde mal, wirklich nur eine Sekunde ausprobiert. Ich habe das aufgesetzt und habe sofort das Ding abgerissen und gedacht, da wird mir sofort schlecht. Wie muss ich das nochmal machen? Ist das besser geworden? Also, ist bei mir schon ein paar Jahre her.
Also gerade du hast ja auch viel Erfahrung mit VR und so. Ich glaube schon, dass du es verträgst.
Ja, aber ich muss das mal ausprobieren. Also mit einer Drohne geht es gut. Wir hatten ja einen Nurflügler dabei, der kann halt nicht in der Luft anhalten und sich langsam drehen und langsam positionieren, sondern das Ding braucht halt Vortrieb, um Auftrieb zu haben. Und kann dann halt auch nur große Kreisbahnen fliegen. Und da habe ich, als ich die Disco vom Parrot geflogen bin, da habe ich wirklich, also obwohl ich gesessen habe, nach 5 Minuten habe ich gedacht, ich kotze hier gleich auf den Rasen, weil mein Magen hat wirklich richtig rebelliert. Also nicht nur so ein bisschen wie sonst bei VR, sondern mir war wirklich speiübel.
Ja, ich sag ja. Aber was ich nochmal kurz sagen wollte, ich finde das jetzt schön, dass ihr drei habt jetzt gesagt, was euch fasziniert. Und das sind ja genau die drei Aspekte beim Drohnenfliegen, glaube ich. Also einmal das einfach der modellflugmäßige Ansatz, dass das einfach, das ist halt, hat halt keinen wirklichen Sinn, sondern es macht halt einfach großen Spaß, mit den Dingern zu fliegen, so wie mit ferngesteuerten Hubschraubern oder Flugzeugen oder Autos, sondern es ist einfach ein Spaß, ein Zeitvertreib zu üben, wie man professionell, wie man elegante Sachen fliegt. Ne?
Finde ich, elegant war das jetzt nicht, was wir gemacht haben.
Ist auf jeden Fall ein Ansatz. Du sagst jetzt, ist super, dass man die Welt von oben sich mal angucken kann, wo man sonst keine Möglichkeit zu hat und Videos bekommt, für die man sonst einen Hubschrauber nutzen musste. Und du sagst FPV-Racing. Also FPV ist immer mit Brillen, oder? Racing.
Also Racing ist immer mit Brillen.
Genau. Ist immer
aber ansonsten gibt es das ja auch mit Monitor, ne? Dass du das irgendwie auf den Screen übertragen lässt.
Ne? Aber Racing, damit kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Das findet dann da gibt es dann irgendwie einen Punkt A und Punkt B.
Ja, es gibt so einen abgesteckten Parcours. Also die einzelnen Race-Modi kenne ich auch nicht, aber dann fliegt man durch Tore durch, ne? Und gegeneinander tritt man natürlich an.
Genau, es geht vor allem darum, dass du halt irgendwelche Hindernisse hast und Kurven fliegst und so. Also man muss erstmal davor sagen, das war ein Aspekt, den wir jetzt größtenteils noch ausgeklammert haben, zumindest im Artikel. Und also kannst du auch im Wald machen oder so, ne? Hauptsache du hast halt, sieht dann aus wie bei Star Wars. Hauptsache du hast halt irgendwas, wo du gegenfliegen könntest, wenn du nicht gut genug bist.
So habe ich es bislang mal genommen. Aber da sind wir direkt schon bei den Geräten selber.
Wenn bei Gegenfliegen.
Ja, genau. Ja, wenn ich das richtig verstehe, sind das ja, das sind ja eher so Mainstream-Drogen, sag ich schon, Drohnen, die nicht auf Racing ausgelegt sind, sondern auf...
Wir können sowieso mal einen Überblick jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. Es ging halt um Drohnen. Uns war wichtig halt, dass die Flugeigenschaften, also ordentliche Flugeigenschaften haben, dass es nicht so ist, dass es kein Spielzeug ist. Also dass du da nicht erstmal die ganze Zeit damit beschäftigt bist, das Ding überhaupt in der Luft zu halten und irgendwie vernünftig steuern zu können oder so, sondern die sollen halt funktionieren und halt auch recht ausgereift sein. Und wir wollten Drohnen mit ernstzunehmenden Kameras, also dass du da zumindest irgendwie Fotos oder Videos rauskriegst, wo du erkennst, was da drauf passiert und so. Das ist jetzt gar nicht so selbstverständlich unbedingt bei preiswerteren Drohnen.
Also es gibt also auch Drohnen, wo so eine, ich sag Pearl.
Ja, so ja, oder Rebell so oder so. Also die sind auch nicht schlecht. Das ist halt nur, das geht dann halt eher in Richtung Spielzeug, wo du dich halt ein bisschen dran belustigst, was vielleicht auch drinnen fliegst oder mit deinen Kindern und so und irgendwie alles ganz nett ist so. Aber die Modelle, die wir hatten, da kann man eigentlich schon das Material nehmen und halt auch irgendwie mal Leuten was zeigen. Da erkennt man was. Und die erste Reaktion ist nicht irgendwie, dass man davon Augenkrebs bekommt.
Also wir haben mindestens 1080p zum Beispiel.
Genau, ja, das
und,
war jetzt
und,
genau.
Motorisch ausgeglichenes.
Genau, und die, also genau, das
Fall.
Sind vielleicht so die beiden Eigenschaften.
Bei der Drohne selbst könnte man es eigentlich auch darauf runterbrechen, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall welche haben, halt mit Lage, Gyro und Beschleunigungssensoren. Die
stehen alleine in der Luft.
Genau, also einfach was, wo du, wenn du die Fernsteuerung, so wie ich es jetzt vor dem Intro gemacht habe, die Fernsteuerung loslässt, dass das Ding halt einfach in der Luft stehen bleibt.
Zeig doch einfach, wollen wir das einfach nochmal zeigen?
Ich hab's jetzt
Zeig doch einfach mal.
Hannes, mach du doch mal.
Ich kann auch.
Ja, warte. Es ist gar nicht so einfach, die Dinger in so einem begrenzten Raum halt zu steuern. Sie halten sich zwar von selbst in der Luft im Idealfall und die Spark kann es auch sehr gut. Es gibt ja so Bodeneffekte und so, da reagiert sie sehr gut drauf. Aber
die driftet, die, ja.
Ja, sie kann driften, beziehungsweise halt, wenn man eine Steuereingabe macht und nicht so richtig weiß, was man da tut, dann kann die halt auch sehr intensiv ausfallen.
Vor allem im Sportmodus. Der ist nämlich gerade auch im Sportmodus.
Ah, echt? Das ja. Dann war ich so, aber...
Ab unter nee, Tisch das, ich glaube, das muss man erst... Aber sie driftet, ne? Sie driftet ein bisschen weg, aber normalerweise steht sie jetzt so in der Luft und ich kann jetzt so die Fernbedienung...
Ja, genau. Und so verhalten die sich alle mehr oder weniger.
Also ich muss... Also ein bisschen scheint sie sich jetzt runter zu... Nö. Gleicht sich automatisch aus und ich kann jetzt entweder nach vorne, nach hinten, rechts, links. Zum Beispiel hier auch. An den Hannes ran. Und kann jetzt hier einfach... wieder landen.
Also
und das ist wirklich kinderleicht.
Wo du schon erwähnt hast mit diesem Sportmodus, ne? Also da sind Modelle dabei, die bis zu 60 Stundenkilometer fliegen.
Mhm.
Und aber meistens muss diese Funktion halt erst freigeschaltet werden. Normalerweise fliegen die so maximal 30 oder so, was schon locker reicht für ein großes Feld.
Ja.
Aber wenn man halt so richtig Gas geben möchte, muss man die halt erst freischalten. Also an der Fernbedienung gibt es meistens irgendwie einen Schalter.
Mhm.
Und dann sind die auch richtig schnell. Und wir hatten auch
also
eine,
die Spark 50 Stundenkilometer.
Genau, die hier schafft sogar 60. Krass. Und wir hatten sogar eine, die...
70 oder 80.
70 oder 80.
Ist das die? Das
ist ja.
So sehen, jetzt zeigt Hannes euch mal, wie Testgeräte aussehen,
das,
nachdem sie in der,
so.
Nachdem sie in der Testredaktion waren.
Der Parrot Disco. Das ist das Interessante an dem Ding ist eigentlich, dass es halt nur Flügel ist. Wir haben hier noch einen Flügel. Also die Flügel sind auch in Ordnung. Das war die wir schon erwähnt hatten, halt dieses Flugzeug quasi, auch mit First-Person-View-Brille. Das ist halt relativ groß dann und sperrig, das Teil. Und
so aus, ne?
Hat auch mega Bock gemacht. Also die hat auch wirklich, solange sie geflogen ist, hat die eigentlich mehr Spaß gemacht als...
Aber also war die auch so einfach wie die anderen Drohnen?
Ich fand schwieriger.
Die musste also richtig, die brauchte wie so ein richtiges Flugzeug, brauchte die so eine Startbahn.
Nee,
sozusagen.
Also du wirfst die, du brauchst am Ach besten so. Eine zweite Person, dann wirfst du die Aha. und dann gleicht sie sich erstmal aus. Und dann hat die so eine Zeit von vielleicht 20 Sekunden oder so, wo sie halt auf eine bestimmte Aha. Höhe geht und dann in den Kreisflug. Also das, was die machen mit so einem, mit in der Luft stehen, macht die halt mit so einem Kreisflug im Umkreis von 60 Metern und kreist dann
60 Meter?
Hm? Oh, krass.
Und
die braucht wirklich viel Platz, ja.
Genau, die braucht viel Platz.
Also die macht man nicht mal im Uplink-Studio so ein bisschen.
Nee, die geht nicht.
Okay.
Und bleibt dann erstmal oben und das kann man auch jederzeit wieder einstellen. Weil, also man kann sie ja nicht stoppen, sondern man kann sie dann halt in diesen Kreisflug halt, in dieses Orbit halt begeben lassen und dann könnte man auch erstmal die Fernbedienung weglegen halt, wenn man irgendwie was anderes zu tun hat. Und ansonsten die Steuereigenschaften sind einigermaßen einfach, aber sie ist halt sehr schnell weg. Ne? Also man muss halt immer aufpassen, dass man dann auch wieder in die nächste Kurve dreht.
Ja. Sie braucht auch zum Landen braucht sie relativ viel Platz. Wir haben es, glaube ich, nicht ein einziges Mal geschafft, sie wirklich sanft zu landen. Also
weil einmal. Als ich die in den Busch gesetzt habe.
Ja, da bin ich aber zur Seite gesprungen vorher noch. Also im Prinzip muss man halt wirklich in, wie beim Verkehrsflugzeug letztlich auch wirklich in sehr großen Bahnen an Höhe verlieren und sich auf die Wiese, wo man gerne landen möchte, im Sinkflug drauf zubewegen und dann irgendwann so 3-4 Meter über dem Boden drückt man den Landungsknopf und der macht eigentlich im Prinzip nichts außer den Motor abschalten und dann...
Genau. Also, und wie ist das jetzt passiert?
Also mit dem nur ganz kurz zur Landung noch. Es gibt natürlich auch einen automatischen Modus, wo es entweder halt eine längere Landung macht mit einem Flugkorridor oder sich runterschraubt und dann ist es relativ einfach zu landen natürlich. Wie das passiert ist?
Ja.
Wir hatten normalerweise keine Probleme mit, aber beim letzten Flug war es so, dass wir haben die gestartet, sie ist losgeflogen und hätte eigentlich halt so in 50 Meter Höhe gehen müssen und dann in den Kreisflug. Sie hat weder auf Steuerbewegungen reagiert, noch ist sie in diesen automatischen Modus gegangen, sondern hat einfach...
Mit Vollgas geradeaus weggeflogen.
Vollgas mit geradeaus weg. Es hat dann eine Linkskurve gedreht, hat an Höhe verloren. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob der Motor ausgegangen ist, was auch immer. Und ein bisschen später, als wir dann gesucht haben und gefunden, haben wir dann halt gesehen, sie ist volle Möhre gegen den Baum und zerrissen.
Das Interessante ist ja, dass die Drohnen alle so eine Blackbox drin haben, wo wirklich ein Log geschrieben wird. Das heißt, wenn ihr das jetzt zum Hersteller zurückschickt, dann kann der Hersteller... Ja. Weil das habe ich mich nämlich am Anfang immer gefragt, wenn ich mir so eine... Weil ihr hattet ja große Probleme am Anfang, dass Sachen die Verbindung verloren haben und so weiter. Also zum Teil auch, weil die Firmware noch zu Beta gewesen ist. Aber ich habe mich immer gefragt, wenn ich mir so ein teures Ding kaufe, was ist die teuerste Drohne?
Dass die 1600 Euro. Phantom hier mit 1600
die Euro. Phantom 1600 Euro, dass ich gar nichts falsch mache, sondern dass das Ding, so wie jetzt hier die Parrot, einfach abstürzt. Und ich kann das aber ja nicht beweisen, ob ich jetzt einen Flugfehler gemacht habe, ob das Ding scheiße ist. Und das scheint, da scheinen die Hersteller, was ich so gehört habe, einigermaßen kulant zu sein, dass man die einschickt und dann machen die eine Analyse der Logdateien. Und wenn
zumindest wissen wir das von DJI, das sind aber auch die teuersten Modelle. Ich weiß es nicht bei den anderen Herstellern.
Also ich würde mich nicht grundsätzlich drauf verlassen. Also bei DJI ist es tatsächlich so, dass sie relativ kulant sind, aber andererseits, sie sind im Prinzip meistens auch relativ reparaturfreundlich. Also die Disco aus Styropor, wenn sie dann natürlich auseinanderbricht, dann ist ein bisschen ärgerlich. Du kriegst
also prinzipiell könnte man die jetzt für 200 Euro reparieren.
Genau, selbst. Stimmt. Es gibt eigentlich alles.
Ach so, weil dieses Styropor-Körper.
Es gibt dieses Styropor-Teil, es gibt diese Antennen. Das sind hier die Antennen, diese Scheiben.
Aha.
Das wäre alles nachkaufbar.
Ah ja, okay.
Und so ist es bei den anderen letztlich auch. Also das, was natürlich üblicherweise ständig kaputt geht, sind die Rotoren. Das war jetzt bei dir eben auch schon eine knappe Landung. Sie wäre ja um Zentimeter hier jetzt an der Mavic hängen geblieben. Im schlimmsten Fall bricht normalerweise eigentlich nur ein Rotor ab. Und das ist eigentlich kein großes Ding. Die
werden sogar mitgeliefert.
Genau, es werden meistens Ersatzrotoren mitgeliefert. Und bei dem mit Schnellverschluss ist es halt eine Sache von 3 Sekunden, einen Rotor zu montieren. Bei manchen muss man den Motor festhalten und die Rotoren schrauben. Mhm. Das ist schlimmstenfalls selbst nach dem Crash meistens nur eine Sache von Minuten, sie wieder flott zu kriegen. Viele, wie jetzt die Spark, bei denen klappen die Rotoren einfach gleich ein.
Zeig das mal in die Kamera. Ja,
wir zeigen jetzt die brechen eigentlich so gut wie überhaupt nie ab. Wenn die irgendwo hängen bleibt, klappt der halt einfach rum. Die Drohne kippt dann meistens runter und fällt.
Ja, ich hatte neulich so einen kleinen Riss in einem Rotor, ist aber ja auch nicht schlimm. Ich meine, das
tauscht also aus. Meistens können die Hersteller haben auch unterschiedliche Konzepte. Also bei der Unique scheint es sich der Hersteller aus Sicherheitsgründen drauf eingeschossen zu haben, dass er sagt, wir haben Sollbruchstellen. Also hier sind die Rotoren relativ schnell sofort kaputt gebrochen, wenn die nur leicht irgendwas berührt haben. Bei der Karma von GoPro war das auch. Da bin ich wirklich nur ganz leicht einmal gegen ein Auto geflogen. Und sofort sind, glaube ich, 2 oder 3 Rotoren in 1000 Stücke zersprungen. Mhm. Wohingegen jetzt hier die Phantom extrem weiche Rotoren hat. Die ist einmal in der Baumkrone kurz gelandet. Und ist komplett heile geblieben. Und da sie mit, ich würde mal tippen, 50 Sachen da reingeflogen ist ungefähr, habe ich eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Und
ist ja auch clever bei dem Ding mit diesem Kunststoffrahmen hier, der die Kamera ja schützt. Ne? Ist ja quasi unmöglich, auch wenn du so oder so oder so irgendwo gegen dotzt, dann wird die Kamera sozusagen immer von diesen Dingern geschützt. Ja. Ne? Also die ist für die Leute, die nur hören, die Phantom, da hängt unten so die Kamera dran und die ist in so einem, wie soll man sagen, in so einem Gestell drin.
Also es sind gleichzeitig die Landekufen halt. Ne?
Ja,
genau. Was aber auch ein bisschen nervig ist bei der Phantom,
Ich dachte Inspire.
Nee, das ist die Phantom.
Ach so, okay, sorry.
Nee, die Inspire ist noch größer. Die hat noch nicht drin, die geht schon in den professionellen Bereich. Mhm. Man kriegt die halt kaum klein. Ne? Also wenn du so transportieren möchtest, du kannst zwar die Rotoren abnehmen, aber die Landekufen und kannst du zum Beispiel nur, glaube ich, sehr schwer oder wenn überhaupt abnehmen. Also so zum Einpacken ist die nicht so gut geeignet.
Sie kommt halt in einem relativ großen, komplett viereckigen Styroporkarton, der halt alleine, weil er so breit ist, kann man den nur so auslagend tragen.
Ein Auto, um die
zu nutzen. Also es ist, das war natürlich auch so ein bisschen unser Wunsch, ne, dass wir halt gesagt haben, wir wollen halt so was ganz Kleines, was du dir halt wirklich echt in die Hosentasche von deiner Baggy Pants steckst oder halt einfach im Rucksack oder so im Urlaub einfach immer mit dabei.
Naja, hier ist bei der so eine kleine Tasche dabei, ne? Und da passt da passen zwei Akkus rein. Da
passt alles rein.
Da passt alles rein. Die
Fernbedienung, das Ladegerät sogar.
Und das ist also für mich als Nicht-Autobesitzer und Fahrradfahrer ist das die einzige Drohne, die...
Na gut, du würdest wahrscheinlich mit der Mavic auch noch relativ gut klarkommen. Stimmt. Also da hat DJI ein ähnliches Konzept. Die soll halt, sie ist irgendwo so ein bisschen zwischen der Phantom und der Spark angesiedelt. Sie soll halt gute Bilder machen und länger in der Luft bleiben als die 11, 12 Minuten, die dieser Akku hier schafft. Und soll halt trotzdem...
13,
ja. Habt ihr gesagt. Okay. Und soll halt trotzdem noch klein und handlich bleiben. Und das haben die, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera hier sehen kann, das haben die halt relativ clever dadurch gelöst, dass man halt alle vier Ausleger einklappen kann. Mhm. Und die ist im Prinzip sonst schon zusammengeklappt, ziemlich transportabel. Und wenn man sie halt komplett aufmacht...
Können ja mal einfach die Spark da drauflegen.
Ja, und wenn man sie jetzt komplett ausklappt, ist sie eigentlich so von den Außenabmessungen dann fast schon genauso wie die Phantom. Und sie macht halt auch sehr gute Videos. Also es ist ein ziemlich guter Kompromiss aus hochwertig, stabil, robust.
Drohne, ne? aber trotzdem,
dass man so wirklich sagen kann, die schmeiße ich noch in den Kopf.
Aber die Spark hat ja auch diese ganzen, von der Funktionalität hat sie ja auch die Sachen, die anderen haben. Nee,
also... erstmal die Ausstattung ist natürlich eine andere, der Akku ist
klein. Ja genau, das wollte ich sagen, das ist das größte Problem,
der Akku. Ein paar Flugmodi kann sie nicht.
Zum Beispiel?
Muss ich die nachgucken. Okay. Aber also ein paar Modi hat nur die Phantom, ein paar hat nur die Mavic und davon wiederum hat die Spark nur ein paar. Dafür hat sie diesen ein paar mehr automatische Modi und halt diesen scheinbaren Vorteil, dass du halt es per Gesten steuern kannst. Also das ist die einzige, die wirklich ohne Smartphone, ohne
Fernbedienung
theoretisch steuerbar ist. Also die startet man einfach aus der Hand und dann kannst du so Handzeichen geben und so weiter. Aber das hat im Test nicht wirklich gut funktioniert. Nee. Und es ist sogar so, dass wir davon abraten, so ein Gerät nur mit dem Handy zu steuern, weil das schon so seine Gefahren birgt und eigentlich sollte man immer die Fernbedienung erstens mitbestellen und zweitens auch benutzen. Richtig. Es ist einfach von der
Kontrolle
und selbst da gibt es noch manchmal Probleme. Genau, die Reichweite verändert sich.
Also wir hatten das bei dem ersten oder zweiten Testflug, wo wir sie nur mit dem Handy über WLAN gesteuert hatten. Wir sind, weiß nicht, 5-6 Meter weggeflogen und 20-30 Meter in die Höhe und zack, brach die WLAN-Verbindung zu Hannes Handy ab. Ja. So, und dann das Handy sagt, ich habe keine Verbindung mehr. Die Drohne fängt rot an zu blinken. Bleibt da oben in der Luft stehen und wir standen genauso dumm halt nun unten drunter und haben gedacht, so was machen wir jetzt, vierte Stunde warten, irgendwann landet sie halt.
Ja genau, also die haben alle so Notfallmodi, wo sie dann runterkommen, aber du weißt halt nie so genau wo und dann hovert sie halt irgendwie so in 30 Zentimeter und du musst irgendwie gucken, dass du die auffängst, ohne dass du dir die Fingerkuppen abschneidest. Das ist noch nicht so schön. Also gerade diese Verbindungsabbrüche waren einer der größten Probleme, die wir hatten.
Also die DJI sagt, dass man bei der Spark, dass man die, es gibt ja auch so ein Demo-Video, wo irgendwie so eine Geburtstagsgesellschaft in der Wohnung ist und dann nehmen sie die Spark und flieg los und dann macht das Ding ein Foto von der Gruppe so als fliegendes Stativ. Man muss allerdings echt sagen, dass ich die ohne Fernbedienung niemals in der Wohnung benutzen würde, auch wenn sie nach vorne hin Sensoren hat. Aber wir haben das gestern bei uns im Büro mal ausprobiert, dann ist sie seitlich weggedriftet und ist komplett gegen die Wand geschreddert. Ja. Das sollte man nicht machen. Aber auch draußen funktioniert das nicht richtig gut mit diesem
Thema. Nee, du kannst sie erkennt dich dann wieder nicht und verliert dich. Dann blinkt sie wieder. Die hat zig Farbcodes mit den LEDs.
Genau.
Und du weißt nie so richtig, was.
Also man kriegt sie immer wieder, weil sie so schön klein ist und weil sie
irgendwann runter.
Genau, und weil sie in dem Automatikmodus auch nicht so hoch fliegt. Mhm. Man kann sie immer, wenn man auf die Propeller aufpasst, kann man sie immer von unten greifen und wenn alles schief geht, dann einfach ausschalten. Aber das ist einfach nicht, das ist einfach Müll. Aber trotzdem interessant finde ich, dass man diese Spark, dass man die kann man komplett nur mit der Drohne fliegen, man kann sie nur mit dem Handy fliegen, man kann sie nur mit der Fernbedienung fliegen und man kann sie, und das ist natürlich der Königsweg, mit der Fernbedienung, mit dem eingehängten Smartphone, weil da kriegt man dann das Live-Bild drauf. Und das ist ja bei allen Geräten, glaube ich,
so. Genau, also bevor wir jetzt vielleicht über die Fernbedienung sprechen, sollten wir vielleicht fairerweise nochmal ganz kurz die anderen erwähnen, kurz charakterisieren.
Und ich würde auch...
Ich wollte gerade sagen, dass die alle, mit den Fernbedienungen wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass die alle ein Live-Bild auf der Fernbedienung zeigen
können.
Genau,
das war auch eine Bedingung für die Geräte. Also wir hatten halt schon drüber gesprochen, wir hatten diese Paradisco, die an sich auch echt cool war, halt als Alleinstellungsmerkmal halt diese spezielle Bauform als Flugzeug halt hatte. Dann haben wir noch zwei große Drohnen von Unique, das ist die Typhoon Q500, die nimmt in 4K auf, hat einen riesigen Body und ist auch überhaupt nicht zusammenklappbar.
Ja.
Also das war hier die größte eigentlich.
Die hier war vom Aufbau relativ witzig, das ist
die Typhoon
Age. Genau, das ist auch
das von Unique. Das ist die gleiche Firma.
Ja. Genau, die ist genauso von Unique, sie ist von der Verarbeitung und von den Materialien. Hier sind die Ausleger aus Carbon, die ist eine ganze Ecke teurer, aber auch wirklich viel, viel hochwertiger oder auch genauso.
Ist das die teuerste bei euch im Test?
Nee, das war nicht mal unbedingt die teuerste. Also die hat ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also aber die ist halt aus Kunststoff und man merkt ja auch an, dass es eher auf günstig zugeschnitten ist. Und sie ist halt mit den Carbon-Auslegern, dem in der Luft einklappbaren Landefüßen. Und ein paar mehr Sensoren ist sie schon deutlich hochwertiger als die andere Unique. Und sie ist halt ein Hexakopter. Ne? Also hier kann im Flug auch mal ein Motor ausfallen oder ein Propeller versagen und sie soll theoretisch sich dann trotzdem noch stabil in der Luft halten.
Aber hat dann wahrscheinlich mehr Akku verbraucht.
Wenn hier jetzt einer ausfällt, dann muss sie natürlich entsprechend stärker gegen ankämpfen, dass sie nicht wegdriftet.
Nee, aber allgemein, wenn du sechs Propeller antreibst.
Ja, also die hält 10 Minuten durch, ist jetzt relativ kurz, aber. Der hält auch, also die Q500, die hält auch nur 17 Minuten durch.
Und ganz kurz, heißt die Firma Unique?
Die Firma heißt Unique, genau.
Und die heißt Typhoon, die wir hier
sehen. Die heißt auch Typhoon, die heißt nur Typhoon Q500.
Und das ist die Typhoon H, ja, oder H.
Und welche ist jetzt die bessere?
Die hier.
Und die hat auch 4K-Videos?
Ja.
Ah ja, okay.
Die hat auch 4K-Videos. Wir haben überraschend viele 4K-Aufnahmen. Also Phantom 4 kann das, die Mavic kann das und sogar unser preiswertestes Modell kann das auch 4K-Videos.
Welche ist das denn?
Das ist die Parrot Breeze.
Oh, die sieht Unique Breeze. Die sieht aber billig aus.
Ja, die kostet aber auch nur 400 Euro mit Controller und Brille. Wobei der Controller wirklich ein Witz ist. Also es ist einfach...
Gamepad!
Es ist ein Bluetooth-Gamepad.
Krass!
Es ist das Einzige, was per Bluetooth mit dem Handy verbunden wird. Es ist ein eindeutiges Xbox-Tasten-Layout.
Ja, das steht, heißt ja auch GameSir. Also das
ich weiß nicht, von welcher China-Konsole die das Ding als Restposten eingekauft haben.
Und trotzdem von GameSir.
So, die Firma scheint GameSir. Und da haben sie nur Unique da unten noch drauf gedruckt.
Also die kann zwar 4K, aber hier ist das Problem, dass die einfach, das sind ja auch die einzigen Aufnahmen, die nicht benutzbar sind, weil die Kamera nicht gelagert ist. Also die hat halt kein Gimbal, die ist nicht mechanisch gelagert, die ist aber auch nicht digital, wird es halt auch nicht stabilisiert.
Ja, und
die
guckt ja vor allem nur nach unten. Hast du direkt im
alles. Bild drin, ne? Und der Gag ist auch noch, je nachdem, ob du es mit dem Gamepad oder mit dem Handy fliegst, ist die Kamera hinten oder vorne. Also er wechselt dann einfach die Vorderseite quasi. Und manchmal fliegt sie nur nach vorne und manchmal so.
Aber war trotzdem cool. Kein Spielzeug.
Besseres Spielzeug.
Sie hat halt auch, also du siehst ja an der Unterseite, sie hat halt auch Höhensensoren. Sie steht eigentlich dadurch, dass es so leicht, also die wiegt halt wirklich nicht besonders viel, leichtes Plastik, viel Angriffsfläche für Wind und trotzdem stand die an dem böigen Tag, wo wir geflogen sind, echt, okay, auch im Boden wirklich noch stabil in der Luft. Das ist halt jetzt, wenn du Filmaufnahmen machen willst, das völlig falsche Gerät, aber wenn du sagst, ich habe einfach irgendwie nur Bock zu fliegen oder ich suche jetzt irgendwas, was ich meinen Kids zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenke, sollte jetzt vielleicht nicht gerade die 1000-Euro-Drohne sein, die dir dann kaputt fliegen auf ihren ersten Versuchen, dann kann man die nehmen. Also Spaß macht die schon, aber ernsthafte Videos kriegst du da halt nicht raus.
Und 400 Euro mit der Fernbedienung
und der Brille. FPV-Brille, wobei die auch ein Witz ist.
Also, das kann ich dir jetzt sagen, als VR-Typ, das ist auch so ein China.
Genau, also die OEM hat jetzt für die Zuhörer, ne, die hat einfach nur eine Klappe, die hat so eine Klammer, wo das Handy reinkommt.
Ist einfach nur eine Handy-VR-Brille, wie sie für einen Zehner auf eBay vertickt werden.
Genau, und wenn man das Handy davor tut, dann kannst du auch ganz gut noch nach außen gucken. Also du siehst halt außen um das Handy herum, kommt das Licht rein.
Du kannst natürlich aber auch im Prinzip irgendeine andere VR-Haltung für dein Handy nehmen. Also wichtig ist ja, dass Drohne und die zugehörige App es unterstützen. Also man muss da jetzt nicht das Plastikding nehmen, wenn du jetzt halt einen guten Cardboard-Klon aus Kunststoff hast.
Aber ich verstehe bei dir nicht, wie kann die denn überhaupt nach vorne gucken? Ich sehe da ja nur dieses
Objektiv. Nee, was du gesehen hattest, war... Das war ein Höhensensor hier unten.
Ach so.
Hier vorne ist noch eine Kamera.
Aber die scheint doch gelagert zu sein. Oder sehe ich das?
Du kannst sie schwenken.
Neigen. Ach so, aber die hat keine Gimbal. Ja,
nein.
Ja, okay.
Also das ist an sich auch erstmal nicht schlimm, weil manche machen das digital und auch einigermaßen gut. Mhm. Aber die nicht.
Aber lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Also 4K haben eigentlich alle, bis auf die DJI Spark. Mhm. Und
die Disco Parrot kann das nicht und die... Parrot Bebop kann das auch nicht. Also das ist auch nochmal ein ganz netter Kompromiss, diese Parrot Bebop. Gibt es auch mit Fernbedienung und ganz guter FPV-Brille. Du merkst vielleicht schon, es ist jetzt nicht das hochwertigste.
Vor allem die Propeller wirken so, als wenn die sofort abbrechen. Ne?
Ja, also einer ist bei uns auch abgebrochen. Aber dafür ist die auch nicht teuer. Also die kostet mit allem drum und dran, kostet die so gute 500 Euro. Mhm. 600, glaube ich. Und die ist halt so ein fortgeschrittenes Spielzeug im Prinzip. Also die Aufnahmen sind in Ordnung, würde ich jetzt vielleicht keinen ganzen Film mitdrehen, aber um mal im Urlaub kurz irgendwas auszuprobieren oder so, ist schon ganz nett und die Fotos sind auch ganz okay. Die ist halt bloß einfach nicht so hochwertig, ne, wie die anderen. Ist dafür
aber eigentlich ist Parrot doch so ein Pionier bei den Drohnen. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass die allererste Consumer, das hieß ja doch Quadcopter, haben alle gesagt, das war doch von Parrot, das Ding. Ne? Könnt ihr euch das noch daran erinnern? Wie hieß das Ding noch nochmal? Das hat Hartmut Gieselmann für Chef getestet. Das
ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß,
für ewig her.
Wie sie heißt, weiß ich nicht mehr.
Okay. Fällt mir gerade auch nicht ein.
Also jetzt momentan, also sie haben auch noch andere Modelle, aber es scheint halt eher so, als wenn sie so im preiswerteren oder mittleren Preissegment bleiben wollen halt. Hm. Und die machen halt irgendwie, also die sind noch in einem Preisbereich, wo es nicht so total wehtut, wenn die halt dann doch mal irgendwie defekt ist oder wenn ein Austausch, wenn ein Teil ausgetauscht werden muss. Mhm. Und die Bilder reichen, um ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Wie gesagt, es sind halt keine professionellen Aufnahmen wie bei der DJI Phantom oder bei der Unique
Klar.
Typhoon H.
Aber okay, aber
stimmt, ein Modell hatten
wir noch vergessen. Einen haben wir noch vergessen, ja.
Ach, die habt ihr auch.
Habe ich jetzt hier aus dem Rucksack nochmal rausgezaubert. Die nimmt irgendwie so ein bisschen eine Sonderrolle ein. Ja, wobei eigentlich auch nicht. Ne? Also das ist die Karma von GoPro. GoPro wollte sie auch klappbar machen, aber man sieht, glaube ich, hier jetzt schon, das ist ein riesen Gerät, aber der Vorteil trotzdem ist, sie kommt in einem Rucksack, in dem man sie zusammengeklappt mit montierten Flügeln echt gut tragen kann. Anders jetzt als die Phantom. Mhm. Hier müssen die Rotoren auf jeden Fall ab, bevor man sie in den Karton packt. Und selbst dann ist der Karton halt noch super sperrig. Und die Karma kann man halt einfach kurz einklappen und dann so in den Rucksack schmeißen und tatsächlich dann auch mal wirklich auf eine Wanderung mitnehmen. Und was bei ihr wirklich der Vorteil ist, wenn man schon eine GoPro Action Cam hat, da ist halt eine ganz normale Hero 5 vorne an dem Gimbal mit dran. Mhm. Und die Videoqualität von der Kamera ist ja nun schon erhaben. Oft genug getestet ja, worden, klar. Ziemlich gut. Und das ist preislich halt ein recht attraktives Set. Also wer eh eine Action Cam kaufen will, kann mit der hier vielleicht auch Spaß haben. Auch wenn sie sonst so ein bisschen ausstattungstechnisch, was Flugmodi und Sensoren angeht, ein bisschen hinter den DJI.
Genau, da können wir gleich nochmal, ja. Da können wir dann gleich drauf eingehen. Also die hat, soweit ich das verstanden habe, keinerlei Automatik-Sensorik. Das heißt,
sie merkt nicht, sie hat keinen Höhensender, sie hat keine Infrarot- oder Ultraschall-Sensoren, womit sie erkennen könnte, dass sie irgendwo gegenfliegt oder dass sie zu dicht über dem Boden ist und irgendwie wegdriftet. Das hat sie alles nicht. Das macht sie außer. Also beim Outdoor-Fliegen macht sie das alles über GPS. Wenn sie halt merken würde, oh, ich bin jetzt irgendwie einen Meter weiter links, dann würde sie korrigieren. Sie steht, sofern sie einen GPS-Fix hat, eigentlich auch genauso stabil in der Luft wie alle anderen. Mhm. Aber ich habe es ja vor 3-4 Uplink-Folgen mal gemacht. Es ist eigentlich Irrsinn, die halt in Räumen irgendwo fliegen zu lassen. Ja. Ohne GPS hat sie de facto halt keine Lagekontrolle so richtig. Mhm. Und durch den Bodeneffekt, also Bodeneffekt ist, wenn ihre Rotoren so viel Verwirbelung im Boden näher erzeugen, dass sie dann da anfängt, halt wirklich wegzudriften. Also
das ist nur wirklich was für Leute, die wirklich schon Übung haben.
Drinnen fliegen würde ich wirklich nur machen, wenn ich ein bisschen Übung habe.
Naja, aber auch draußen bin ich eigentlich ganz froh bei der DJI Spark, dass ich zumindest nirgendwo gegendengel, wenn ich zum Beispiel durch den Wald fliege oder so. Das kann natürlich auch nerven, das heißt, hast du ja schon gehabt, aber dass sie dann immer stehen geblieben ist. Aber ich finde das ganz nett. Haben denn alle anderen Drohnen außer der GoPro solche Infrarot-Sensorik?
Nicht alle. Also von der Sensorik sind sie recht unterschiedlich. Ne? Also selbst also die günstige, die Breeze und die wir da eben hatten, die hat halt nur nach unten gerichtete. Mhm. Das kriegst du schon ein bisschen häufiger, aber nach vorne oder vielleicht noch zu den Seiten gerichtete Sensoren hast du dann eigentlich wirklich nur bei den Top-Modellen hier wie bei der Typhoon H oder der Phantom.
Ja, oder auch der Spark. Also ich habe nochmal ein Video vorbereitet, das können wir vielleicht mal zeigen, wie diese Sensorik da funktioniert. Ich bin jetzt mal so einfach auf mich volles Pfund losgeflogen und dann bleibt das. Ich bin jetzt auch so instinktiv zur Seite gegangen, weil das Ding sehr dicht an mir dran war. Aber man kann wirklich sehen, dass das Teil abrupt abbremst und das Faszinierende ist, dass wenn man sich die Drohne anguckt, dann sieht man richtig, wie die so nach vorne
wegkippt
zum Bremsen. Nach vorne, also das sieht aus, als wenn sie in der Luft eine Bremsung macht.
Also das ist vom Winkel.
Genau, sie fliegt so, macht dann so eine Bewegung und es wird durch das Gimbal, also das oder der Gimbal, den Gimbal.
Gute Frage.
Also durch
den Kamerastabilisator.
Durch den Kamerastabilisator sieht man das in dem Video überhaupt nicht. Sondern das sieht einfach aus, als wenn die einfach stehen bleibt.
Und aber sie kippt anders, ne?
Also sie kippt nach hinten.
Sie steuert halt gegen, ne? So.
Stimmt, genau, stimmt. Sie fährt nicht nach vorne, nach hinten. Ja, du hast recht. Ja, das hast du recht. Aber es wird halt durch dieses gelagerte Ding hier, durch das Gimbal oder den Gimbal, wird es ausgeglichen. Und das ist schon sehr faszinierend, vor allem, wenn man bedenkt, dass die auch nur 600, glaube ich, ne, die Drohne alleine.
Ja, die Drohne alleine, aber wie gesagt, ne, damit kannst du nicht viel anfangen. Eigentlich brauchst du die Fernbedienung und so und dann bist du bei 800 Euro.
Ja, ja, und so als Akku vor allem. Also, weil da der Akku nach 13 Minuten...
Eigentlich. Du bist eigentlich ein Ladegerät, wo du alle Akkus gleichzeitig laden kannst, etc.
Also bist
du
auch schnell irgendwie bei knapp 1000 Euro dann mit dem
Ding. 800 im Flymore-Package.
Wie ist es eigentlich beim Thema Akku? Ist man da immer auf die Hersteller angewiesen oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Also, das ist eine gute Frage. Also
bislang gibt es noch keine Akkus von Drittherstellern, zumindest bei den Modellen. Ist es mir nicht bekannt. Und das wird auch daran liegen, dass die sind halt nicht wie Handy-Akkus. Ne? Okay. Die sind halt nicht, das sind, also man sieht es halt, da ist Mechanik drin, da sind nochmal Anschlüsse drin, die unheimlich speziell sind. Jetzt sind hier Gummifüße und so. Ich glaube, es wäre einfach, wäre jetzt nur meine Theorie,
dass also
es
DJI einfach
so teuer ist momentan noch für so ein spezielles Modell, so ein komplexes Teil zu fertigen.
DJI nennt die auch Intelligent Flight Battery.
Okay. Das ja gut, ja, das liegt halt daran, dass die dann halt wirklich, die haben ja verschiedene Zellen und die können dir auch genau sagen, welche Zelle jetzt wie beansprucht schon ist,
und
wo wie viel Spannung anliegt.
Jetzt vor allen Dingen, das wäre auch wirklich an der Stelle sparen am falschen Ende. Also da gab es bei der GoPro ganz zu Beginn Probleme, dass die Akkus, obwohl sie hinten richtig eingerastet sind, im Flug teilweise dann keinen Kontakt mehr herstellen konnten. Und ich meine, du darfst hier in Deutschland mit den Dingern, wirst du ja gleich noch zu sagen, 100 Meter hochfliegen. Und wenn dann halt irgendwie so ein Nachkaufakku oder irgendwas passt da dann halt nicht auf einen Millimeter genau, die werden auch sehr warm im Flug, dann dehnt sich irgendwann aus. Durch die Vibration, ich will nicht in 100 Meter Höhe so eine 2-Kilo-Drohne, die dann wie ein Stein vom Himmel fällt und schlimmstenfalls wirklich irgendwen erschlägt.
Brennend.
Also, brennend von mir aus auch. Oder wahrscheinlich explodiert sie dann nach dem Aufprall.
Vermutlich kriegt man auch Garantieprobleme. Also es wird wahrscheinlich in den Nutzungsbedingungen da auch drinstehen, dass man keine fremden Hersteller...
Also wenn ich jetzt wirklich 1.000 oder 1.600 Euro für so eine Drohne ausgeben würde, dann hätte ich, glaube ich, wäre mir das zu heikel, dahinter einen Fuffi an einem Ersatzakku zu sparen.
Aber man muss wirklich sagen, also wir können ja einmal durchgehen.
Wir müssen mit den Akkus gleich echt nochmal ein bisschen über das Rechtliche reden.
Ja, machen wir auch. Aber sag doch nochmal einmal ganz kurz, wie sind denn die Akkulaufzeiten? Also bei der Spark haben wir schon gesagt, 13 Minuten. Oder ich kann auch also 13
Minuten ist das untere Ende und dann gehen die hoch bei den normalen bis
20 bis 30.
Genau, ist so. Also vielleicht eine halbe Stunde, dann hast du schon richtig Glück mit dem Teil. Und hier diese spezielle, die Paradisco, dieses Flugzeug, die schafft dann oder soll 45 Minuten schaffen, was auch durchaus realistisch ist,
weil die
nicht so viel Power braucht.
Also im unteren Bereich sind die Unique Breeze 4K 11 Minuten. Ich gucke hier gerade ins Heft.
Stimmt,
die DJI Breeze Spark läuft kürzer, 13 Minuten. Im Mittelfeld sind mit 17 Minuten sind Unique Typhoon Q500, Unique Typhoon H, GoPro Karma und im oberen Bereich mit einer knappen halben Stunde sind die beiden anderen DJIs, also Mavic Pro, Phantom 4 Pro. Und da muss man also echt sagen, dass man mit einem Akku macht es keinen Spaß. Also man muss sich also mehrere Akkus kaufen, mindestens zwei, obwohl ich die zwei Akkus, die zu diesem Flymore-Paket bei der Spark zu wenig finde, weil das sind 26 Minuten und man fährt dann extra, jetzt fahre ich mal Drohne fliegen und nach 26 Minuten ist der Spaß vorbei. Und das finde ich krass, dass die Teile 100 Euro kosten, die nachzukaufen. Und die haben nur 1.000, habe ich gerade gesehen.
Der kostet auch 100 Euro?
Ja,
ich dachte, der kostet 60.
Nee, 100 Euro habe ich nachgeguckt. Und der hat nur 1480 mAh.
Das ist aber bei allen relativ wenig. Ja. Also wir waren teilweise, was man vom Handy gewohnt ist an Akkulaufzeiten, das scheint für Drohnen nicht zu gelten. Die hat, na gut, das ist bei der Karma mit 5100 mAh sogar relativ viel.
Aber wenn man jetzt
6000 mAh, ne?
Irgendeiner hatte so lachhaft wenig, wo wir gedacht haben, wieso fliegt die denn eigentlich so lange mit so einem kleinen Akku? Ich weiß gar nicht, die hat auch 5,8, die Phantom.
Das sind wahrscheinlich tatsächlich die Sicherheitsvorkehrungen, die sozusagen dafür sorgen, dass es nicht so stark ist.
Ja, und die müssen ja auch leicht sein, ne? Das kommt ja noch dazu. Das ist ja noch wichtiger als bei den Smartphones.
Stimmt.
Du brauchst halt ein ordentliches Verhältnis zwischen Energie und Gewicht.
Ja, das ist in der Tat so. Ja,
zu den Sensoren wollte ich nur einen letzten Satz sagen. Ich würde mich nicht blind nur drauf verlassen. Also wir haben die Kamera jetzt ein bisschen runtergemacht, weil sie keine Kollisionssensoren hat. In großer Höhe, wo keine Hindernisse sind, braucht man die eigentlich auch nicht mehr. Und in tiefer Höhe würde ich mich nicht blind drauf verlassen. Also es täuscht manchmal auch so eine gewisse Sicherheit vor, dass man sagt, ja, und ich kann jetzt auch irgendwie, wer weiß, wie weit wegfliegen, weil wenn der Akku sich dem Ende neigt, dann kommt die sogar automatisch wieder, machen eigentlich alle tatsächlich, die kommt automatisch wieder zu mir zurück anhand der GPS-Daten und landet dann sicher vor mir.
Das heißt, auch wenn der Akku leer ist und wenn ich die Fernbedienung wenn die kaputt geht, ausschaltet oder sonst die was, dann kommt die immer zu mir zurück.
Ja, und du musst aber je nachdem, auf welchem Weg du sie weggeflogen hast, musst du halt dann bei der automatischen Rückkehr, und deswegen sage ich, ich würde mich dann nicht so auf die Technik verlassen, halt auch wirklich dann beten, dass zwischenzeitlich da nichts mehr im Wege ist. Also so, wie gesagt, ist die Karma bei mir gegen Auto geknallt. Das war natürlich auch mein Fehler, dass ich sie viel zu leer geflogen habe und zwischendrin kam ein Auto dazu, stellte sich damit auf den Feldweg und die Drohne kam im direkten Rückflug auf mich angeflogen, weil sie halt bei mir landen wollte und ich habe nicht schnell genug reagieren können. Und dann ist sie halt gegen das Auto geknallt.
Aber wenn ich auf einem ganz freien Feld fliege, dann kann ich eigentlich immer.
Ja, wenn du jetzt einen großen Bogen geflogen bist, kann es sein, dass du am Wegesrand, dann kommst du von der anderen Seite zurück, bleibt im Baum hängen, der da vielleicht steht. Ne?
Also aber wie gesagt, wenn ich mich genau in die Mitte eines großen, einer großen leeren Wiese befinde.
Theoretisch funktionieren,
aber der Platz wird dann enger, als man denkt.
Ja, so. Also ja.
Wir hatten halt schon Situationen, wo wir dachten, okay, jetzt die nächsten 100 Meter ist ja nicht. Mhm. Aber die sind halt auch echt schnell. Und wenn man einmal die Kontrolle verliert, dann sind die schnell weg. Und du kannst auf einmal wird einem bewusst, wo überall Straßen sind oder Häuser oder was auch immer.
Und du kannst vor allen Dingen
auch... Scheiß Straßen, ey. Echt.
Ne? Nee, du kannst auf größere Entfernungen kannst du nicht mehr wirklich gut einschätzen, in welcher Höhe die Drohne überhaupt fliegt. Also Hannes hat, als er das erste Mal hier... Darf ich das erzählen? Hannes hat, als er das erste Mal bei der
Phantom... erzähl
mal. Das erste Mal den Sportmodus ausprobiert hat... so die ersten, ich fliege jetzt mal 60 km/h Moves gemacht und das Gebiet war so ein bisschen ansteigend und wenn sie so an dir vorbeigeflogen ist, hast du gedacht, boah, die ist ja echt locker hoch genug und ist halt mit 60 km/h in einen Baum reingeflogen, wo es so nach Augenmaß eigentlich so ausgesehen hätte, als ob er da locker rüberkommt.
Was dann wiederum aber auch daran liegt, dass manche halt an Höhe verlieren, wenn man sie halt geradeaus fliegen. Also das ist halt auch sowas, gerade bei 50 Stundenkilometer, da kommen 1-2 Meter höher oder tiefer sind halt schon wichtig und da ist es dann halt manchmal so, dass sie so ganz, ganz leicht abschlüssig fliegen oder man das Gelände einfach falsch einschätzt, weil das Gelände halt irgendwie bestimmte
Topografie hat. Wie gesagt, trotz Kollisionssensoren oder trotz Hindernissensoren, bei 70 km/h richten die auch nichts mehr aus, wenn der Baum plötzlich 50, da ist oder 50.
Ja, okay. Aber apropos, ihr habt gesagt 100 Meter Maximum, das ist ja offenbar schon mal eine Regel.
Genau.
Und mit den Wiesen, also sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach meine Drohne gekauft und gehe, sagen wir mal, in den Stadtpark und suche mir da eine freie Fläche. Darf ich da dann auf jeden Fall mit meiner Drohne meine 100 Meter fliegen?
Also bevor du überhaupt fliegst, würde ich erstmal an ganz andere Dinge denken. Okay. Also diese ganzen Crashes, die zeigen uns ja, da kann durchaus was passieren und da entstehen zum Teil Schäden. Ja. Wer zahlt das? Ja, eine Versicherung. Aber man braucht, wenn man Drohnen jetzt nutzt, wirklich eine ganz spezielle Versicherung. Der Hintergrund ist, man hat eine spezielle Haftung. Ähnlich wie bei Autos hat man hier eine Halterhaftung. Mhm. Das heißt, ich als Halter, als Eigentümer einer Drohne, hafte erstmal grundsätzlich für Schäden, auch wenn die wer anders verursacht. Also wenn Hannes mich jetzt mit seiner Drohne fliegen lassen würde und ich setze die gegen Auto, dann wäre er trotzdem in der Haftung drin. Und diese spezielle Haftung ist
halt... Oh, und die Drohne, die ich den Jungs zum Test zur Verfügung gestellt habe, gehört ja auch mir. Das heißt, wenn ihr jetzt damit...
Ja, wobei die Jungs, die haben ja alle eine Versicherung abgeschlossen,
ja,
eine
spezielle. Aber da gilt da nicht die Halterhaftung.
Ja, aber ich denke, in dem Fall wird deren Versicherung das regulieren. Ne? Ist schon richtig, die Halterhaftung grundsätzlich haftet erstmal derjenige, dem die Drohne gehört. Mhm. Ne? Und das deckt halt eine ganz normale Haftpflichtversicherung nicht ab. Da braucht man wirklich eine spezielle Versicherung.
Gibt es denn Haftpflichtversicherungen, die das abdecken schon? Also die
gibt es auch. Also es gibt spezielle Drohnenversicherungen. Also zum Beispiel bei, ich glaube, wo seid ihr jetzt? DMU, glaube ich, das ist so ein Modellflugverband. Die bieten, wenn man dann Mitglied ist oder auch für Nichtmitglieder, entsprechende Versicherungen an, die halt dann entsprechend Schutz geben. Aber die ganz normale Haus- und Hofhaftpflicht, die deckt es in der Regel nicht ab. Also ich würde erstmal, bevor ich anfange, da zu fliegen mit dem Versicherungsberater.
Das klingt irgendwie so ein bisschen dröge, ne? dass man sagt, oh nee, will ich mich nicht mit beschäftigen, brauche ich nicht, mache ich nicht. Aber das ist, die günstigen kosten wirklich irgendwie nur ein paar Euro pro Jahr. Also es ist, wer sich eine Drohne leisten kann, kann sich das auf jeden Fall
leisten. Ein paar Euro wirklich nur?
Ja, weiß ich nicht, 40, 50, also...
So viel, das ist so viel wie eine ganz normale Haftpflichtversicherung.
Gut, aber also ich kann jetzt wirklich nach den 3-Wochen-Test sagen, es geht so unfassbar schnell, mit den Dingern irgendwo gegen zu fliegen und irgendeinen Schaden anzurichten. Und als uns die Parrot, es muss nicht mal ein Flugfehler sein, es kann auch irgendwas technisch Ungeklärtes sein. Wir waren dummerweise nur am Stadtrand, da ist eine Autobahn in der Nähe, da war
ein riesiger Parkplatz
von einem großen schwedischen Möbelhaus. Wenn die mit 70 Sachen da auf diesem Parkplatz geflogen wären, hätte irgendwie 30 Autos da einmal so noch rasiert. Mhm.
Oder irgendjemand ins Gesicht.
Oder irgendjemanden ins Gesicht und welche Wucht dahinter steckt, sieht man ja. Also ich würde
Und im Zweifel muss das echt aus eigener Tasche zahlen.
Ja,
ne?
Ja, also sicher.
Das ist, nee, das ist ein guter Tipp. Das ist echt so ein Appell, legt euch auf jeden Fall eine Versicherung zu.
Okay.
Ja, und als nächstes muss man überlegen, ja, wo darf ich fliegen?
Genau, also
und da gibt's halt der auch Park. Etliche also der Park. Also vielleicht kurz zum Hintergrund, es gibt jetzt so eine neue Drohnenverordnung, also die extra jetzt neu vom Verkehrsministerium geschaffen wurde, um diesen ganzen rechtsunsicheren Raum so ein bisschen zu regeln. Die Verordnung zur Regelung der Nutzung von unbemannten Fluggeräten. Mhm. Und die schafft es eigentlich auch, da weitestgehend Rechtssicherheit zu schaffen. Also wenn du jetzt sagst, im Park, würde ich jetzt erstmal sagen, ja, wenn es ja nicht gerade ein Naturschutzgebiet ist, da darf man nämlich nicht fliegen, spricht zunächst erstmal nichts dagegen, dass du da fliegen darfst, also in einem öffentlichen Park. Mhm. Aber vorhin hatten wir schon das Thema Flughöhe. Für alle Multikopter gilt nicht höher als 100 Meter. Das ist jetzt ganz konkret so aufgenommen worden ins Gesetz.
Ist das eigentlich nur in Deutschland so? Weil mir aufgefallen ist, dass viele der Drohnen, dass die Standardeinstellung über 100 Meter ist. Das also Maximum.
In Amerika ist es, glaube ich, sogar noch strenger. Ich weiß es nicht genau. Also ich kenne mich jetzt natürlich nur mit dem deutschen Recht aus. Hier ist es jetzt neu eingeführt. Mhm. 100 Meter gilt aber nur für Multikopter. Das heißt, hier mit dieser Disco dürfte man auch überhalb von 100 Metern fliegen. So, das ist kein Multikopter. Mhm. Gegen super diese Idee. Regelung, ja gut, aber nee, das macht Sinn. Weil gegen diese Regelung haben die ganzen herkömmlichen Modellflieger rebelliert und gesagt, ey, die machen uns auch unser Hobby kaputt, wenn wir jetzt auf einmal nicht mehr über 100 Meter fliegen dürfen. Unsere ganzen Flächenflügel oder Segelflug, ne?
Genau, die brauchen eine gewisse Thermik,
die brauchen Höhe. Einfach, ja. Deshalb wurde das speziell nur auf Multikopter beschränkt. Also erstmal gilt nicht höher als 100 Meter.
Aber was ist denn wegen international? Durch Zufall weiß ich, dass es zum Beispiel auf den Philippinen 120 Meter sind.
Ah, okay. Ah ja, und 120 ist, auch 120 ist bei der DJI Spark auch voreingestellt. Aber was ist denn da auf 100 Metern? Also mal in die Runde gefahren.
Verkehrsmaschinen, ne? Also die Regelung soll natürlich verhindern, dass man dem bemannten Flugverkehr irgendwie.
Aber der ist ja viel, viel höher.
Ja, oder? Nicht unbedingt.
Ja, kommt drauf an, wenn du halt irgendwie... An, wo du
also das ist, glaube ich, 150 Meter ist, glaube ich, so für bemannten Flugverkehr die Mindestgrenze.
Es kommt natürlich noch hinzu, du musst es natürlich in Sichtweite fliegen, ne? Und,
richtig.
Und also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei 100 Metern ist es schon sauschwierig, so ein Ding noch am Himmel zu sehen.
Absolut, ja.
Und das wird da wahrscheinlich auch mit einwirken.
Ne? Da vielleicht kurz zu, also in Sichtweite heißt, dass du halt ohne optische Hilfsmittel die Gelegenheit haben musst, die Fluglage deines Kopters festzustellen.
Also ohne Fernglas.
Ohne Nachtsichtgerät, deine Brille darfst du aufsetzen. Aber genau, FPV, das war echt lange
total FPV umstritten. Ist eine Lücke, glaube ich, noch so ein bisschen.
Das war eine Lücke, ist jetzt aber ganz konkret geregelt. Also FPV, da habe ich ja dieses optische Hilfsmittel. Eigentlich ja viel cooler. Also ich sehe ja direkt aus dem Kopter, ich habe ja eigentlich viel besseren Überblick, als aber wenn ich jetzt nur in eine Richtung, genau. Deswegen gibt es da jetzt eine klare Regelung, die so ein bisschen in Gewichtsklassen unterteilt ist. Also bis 250 Gramm darfst du mit FPV fliegen, wenn du nicht höher als 30 Meter fliegst. Aha, das ist dann zum Beispiel für die ganzen Racecopter der Anwendungsbereich. Mhm. Die sind gering vom Gewicht, in Bodennähe. Wenn dein Copter ein bisschen schwerer ist, dann brauchst du einen Spotter. Das ist halt eine zweite Person, die sich neben dich stellt und halt einfach den Luftraum ab beobachtet.
250 Gramm.
Genau. Ne? Mhm. Und dich dann einfach auf Gefahren aufmerksam macht. Aber das Schöne ist jetzt halt, jetzt haben wir irgendwie die Rechtssicherheit, man darf per FPV fliegen. Mhm. Und das gilt nicht als optisches Hilfsmittel in dem Sinne.
Ah ja, okay. Und dann gibt es ja, wenn wir gerade bei den Gewichten sind, es gibt ja die bis 250, es gibt ja dann aber auch noch eine Gewichtsklasse, wo man noch so eine spezielle Bescheinigung braucht.
Ja, oder? Das wird jetzt kommen. Ab 1. Oktober muss man einen sogenannten Kenntnisnachweis erbringen.
Ab wie viel, ab was für einer
Größenordnung? Das ist ab 2 Kilo.
Ah ja.
Da wird dann differenziert. Möchtest du deinen Copter jetzt nur hobbymäßig verwenden zur Sport- und Freizeitgestaltung? Mhm. Dann gilt er nämlich rechtlich als Flugmodell. Dann brauchst du dich nur bei einem Modellflugverein einweisen lassen und kriegst dann dort diesen Kenntnisnachweis ausgehändigt. Mhm. Wenn du den Copter jetzt aber zu kommerziellen Zwecken nutzen willst, das heißt, du willst zum Beispiel Luftbilder erstellen und die vermarkten oder du machst irgendwelche Wartungsarbeiten aus der Luft, guckst, ob irgendwelche Kraftwerke irgendwelche Lecks haben, keine Ahnung, dann gilt das als unbemanntes Flugsystem, mhm, und du brauchst dann musst dann eine richtige Prüfung ablegen. Also es wird, das wird jetzt alles noch...
Ach, wo kann man denn das?
Alles in der Mache, das ist, das ist ja noch gar nicht.
Also
die entsprechenden Behörden, die werden ja irgendwelche Stellen zertifizieren, wo man dann diese Prüfung ablegen kann. Mhm. Also entweder schriftlich, mündlich oder per online ist es, glaube ich, dann auch, soll es möglich sein. Aber da muss man halt ein bisschen für büffeln. Da muss man halt Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Steuerung, also der Navigation deines Copters nachweisen können und auch halt die rechtlichen Aspekte.
Mhm. Aber 2 Kilo, ne? Also alles erst ab 2 Kilo, diese, genau, Geschichte.
Wir sind mit allen Geräten unter 2 Kilo.
Wollte ich gerade fragen.
Aha, okay. Mit einem Kriterium, ja, ja, was wir jetzt für den Artikel haben.
Allerdings also über 250 Gramm.
Was die alle benötigen...
Also die dürftet ihr nicht mit FPV fliegen?
Nee, ja, doch nicht schon,
nur, aber nur mit jemandem.
Mit Spotter, ne?
Ah, okay. Also ich muss ja jemanden im Blick haben. Nur ganz kurz, du hattest ja jetzt schon von kommerziell und nicht kommerziell gesprochen. Es gibt doch aber auch noch diesen Fall, dass ich, wenn ich jemand einfach einen Gefallen tue, meinem Nachbarn irgendwie das Haus abfilme oder sowas, dann ist das aber auch schon wieder, wird so, ja, gewertet wie, also ein kommerzieller Flug oder so.
Genau, also die Grenzen sind da echt fließend und wann etwas kommerziell ist, die Anforderungen sind ja sehr gering. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Fotos mit meinem Copter mache, packe die auf meine Homepage und ich habe aber Werbebanner auf meiner Homepage, dann ist das eigentlich schon eine kommerzielle Nutzung.
Ach du Scheiße.
Ja. Also,
naja, gut, aber das und ihr ist, auch, ne? Wenn ihr das testet oder wir ein Video für Heise Online auf YouTube stellen.
Ihr macht das alles sowieso kommerziell hier.
Ja, ja,
ich sagen. Kohle dafür,
ja, ja.
Dass ihr Spaß habt. Was noch ganz wichtig ist, ab 250 Gramm muss man ab 1. Oktober... den Copter kennzeichnen. Das heißt, man muss Name, Adresse des Halters mit einer kleinen Plakette feuerfest, mhm, weil die Lithium-Ionen-Akkus, die gehen ja auch gerne mal in Flammen auf, am Copter befestigen, damit halt gewährleistet ist, wenn er irgendwo abstürzt, damit man den Halter ermitteln kann und dann im Zweifelsfall gegen den halt rechtlich, zivilrechtlich, strafrechtlich vorgehen kann. Ne?
Sind alle ab 250 Gramm, wiegen die wahrscheinlich alle? Ja, ne?
Die ist die leichteste mit 300 Gramm.
Und also die bräuchte auch diese Plakette dann?
Ja.
Aha, das heißt, ich muss mir da dann so eine, muss mir dann im Internet, genau, oder ich gehe dann...
so eine Alu-Plakette.
Wahrscheinlich werden dann die Läden, die darauf spezialisiert sind, die Kfz-Kennzeichen zu machen, genau, an den Straßenverkehrsämtern.
Das sind so werden so eine Plakette. Ja, aber so ein großes Nummernschild.
Kino.
Nee, das kannst du im Prinzip selber machen. Es gibt so ganz dünne Alu-Aufkleber im Prinzip, da kannst, ja, du sogar mit einem Kugelschreiber dann irgendwas draufschreiben, so, und das drückst du dann halt in das Alu, mhm, rein. Und dann klebt man die da von unten drauf. Das Problem ist, die wiegt halt auch nur wieder ein paar Gramm. Ich würde sie mittig draufkleben, sonst hast du hinterher keine perfekte Gewichtstarierung mehr. Und es kostet sich vielleicht auch eine Minute Akku, je nachdem, wie viel der Aufkleber und deine Drohne wiegt.
Und dann kommt tatsächlich der Herr Polizist, wenn ich im Park am Drohnenfliegen bin, zeigen Sie mir mal
das Plakette. Das wird passieren.
Das wird passieren, denke ich. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du keine Plakette hast, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Ja. Und das kann halt ein Bußgeld nach sich ziehen. Und diese Bußgelder im Luftverkehrsrecht also speziell so Drohnennutzung, die gehen so bis 50.000 Euro. Wird man jetzt noch nicht zahlen müssen, wenn man nur so eine Plakette nicht hat. Das sind vielleicht so 20 Euro, weiß ich nicht. Gibt es ja noch keine Erfahrungswerte.
Aber wir müssen ein bisschen uns beeilen. Wir wollten ja extra die Sachen, die keinen Spaß machen, zum Ende. Zum Schluss. Aber es gibt ja noch ein paar Sachen, die man nicht darf. Also wir haben jetzt gerade gehört, 100 Meter maximal und
nur auf Sicht.
Sichtweite.
Nur auf Sichtweite,
ne? Kennzeichnungspflicht, genau, und Kenntnisnachweis. Und dann natürlich die ganzen Flugverbotszonen.
Genau, aber ganz kurz, FPV heißt Fly
First Person View.
Wollte ich nur einmal, genau. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Und dann kommen aber jetzt noch die Flugverbotszonen.
Also ganz wichtig, im Radius von 1,5 Kilometer um Flughäfen herum, absolute Flugverbotszone. Mhm. Also wer da fliegt, der ist wirklich, der handelt grob fahrlässig.
Also auch nicht 30 Meter oder so?
Nee, da gar nicht.
Das wird auch richtig teuer.
Das wird richtig teuer, mhm, und es ist, also wenn was es muss noch nicht mal was passieren. Es reicht, wenn du Personen oder Gegenstände von höherem Wert, also Flugzeuge, gefährdest. Mhm. Allein die Gefährdung reicht, um sich strafbar zu machen.
Und also, dass ein Flugzeug gerade landen will und sagt, oder sagt dem Tower, da nervt mich jetzt gerade so eine Drohne und das reicht dann wahrscheinlich
wenn
schon aus.
Wenn dann einer,
wenn
ich dann erwischt Gefährdung werde. Vorliegt, dann bist du
ich glaube, dadurch, dass die da verfolgt. Fliegt, das reicht schon als konkrete Gefährdung, oder? Ja,
das nicht
oder?
Unbedingt. Muss schon irgendwie Ausweichmanöver zum Beispiel
eingeleitet werden. Das wäre es mir nicht wert, dafür
aber genau, das wollte ich sagen, das machen wir, glaube ich, zusammenfassen. Okay, dann haben wir Flughäfen.
Genau, Flughäfen, 1,5 Kilometer. Dann gibt es aber noch die sogenannten Flugkontrollzonen. Von der sind wir hier in Hannover und hier im Verlag auch speziell betroffen, weil wir liegen in so einer Flugkontrollzone. Das sind halt so weiträumig angelegte Zonen für die Ein- und Abflugschneisen der Flughäfen. Mhm. Da darf man grundsätzlich eigentlich nicht fliegen.
Das kann aber auch mal so eine halbe Großstadt abdecken.
Das kann, also das bei uns
deckt die meisten Großstädte
die ganze Stadt meisten, ab.
Ja. Ne?
Und es gibt aber eine Verordnung, die sozusagen eine Ausnahme davon regelt, wenn dein Kopter weniger als 5 Kilo wiegt und du weniger als 50 Meter in der Höhe fliegst, dann brauchst du keine entsprechende Luftkontrollfreigabe von der Flugsicherung. Dann kannst du fliegen. Mhm. Also ihr dürftet hier im Hinterhof, also im Heisegarten fliegen. Aber wir müssen nur aufpassen.
Schon wieder ein anderes
gegenüber
Problem
haben wir nämlich ein Krankenhaus. Mhm. Und du musst, weil oftmals ja auch Hubschrauberlandeplätze sind, einen Abstand von 100 Metern von der Grenze zu Krankenhäusern einhalten. Also über Krankenhäusern gilt auch ein absolutes Flugverbot.
Mhm. Okay. Und
um noch ein paar zu nennen, keine Autobahn, keine Bundesstraßen.
Bundesstraßen auch. Es sind ja super viele also Bundesstraße ist ja fast jede
asphaltierte Straße. Jede, die einen Ort verbindet, so, ne? Also außerhalb von Ortschaften. So.
Okay.
Oder die Ortsdurchfahrten halt. Ne? Dann Polizeigelände, Industrieanlagen, Menschenansammlungen. Das sind mehr als 12 Personen ungefähr.
Da mehr als 12 Personen auf einem Quadratmeter oder mehr als 12 Personen auf einem Quadratkilometer?
Das ist wieder so, ist nicht konkret geregelt, aber wenn 12 Personen oder mehr als 12 Personen irgendwie im gewissen Raum zusammenstehen, sollte man nicht drüber
sprechen. Straßenfest und Demo ist ausgeschlossen.
Ja, ich hatte aber das gestern, ich bin im Wald gefahren.
Leute im
Nein,
Park.
Ich war auf so einer Wiese im Wald und da war keiner. Also bin ich Drohne rumgeflogen und dann kamen so ein paar Leute, die dann da so rumhingen und wo ich dachte.
Hast du durchgezählt?
Nein, dann habe ich nicht. Aber ich dachte trotzdem, es ist schon gefährlich. Also ja, klar, wenn ich da über denen rumfliege, kann schon passieren. Wenn also,
aber passiert. Es ist ja noch der Unterschied zwischen dass es halt eine blöde Idee ist oder ob es halt wirklich juristisch eindeutig ausgeschlossen ist.
Ja.
Ne?
Blöde Idee ist egal.
Ja. Also gegen blöde Ideen hilft halt immer einfach mal einen gesunden Menschenverstand nutzen. Darf ich jetzt, sollte ich hier wirklich fliegen? Also ich würde zum Beispiel empfehlen, nicht innerhalb einer Stadt zu fliegen. Da kann einfach viel zu viel passieren. Lieber ein bisschen außerhalb.
Also jedes Mal, wenn ich mich gefragt habe, sollte ich hier, war eigentlich die Antwort nein.
Ja. Es gibt in Städten auch Wiesen, also auch hier, wo man wirklich, wo ich wirklich ein gutes Gefühl gehabt habe.
Damit schließt man wirklich alles aus. Also wir waren jetzt zu unseren Tests halt oft hier auf dem Expo-Gelände noch, auf dem Messegelände von Hannover halt. Da steht nichts rum, außer so ein paar vergammelte Pavillons. Und trotzdem hat sich halt herausgestellt, dass es da halt auch eigentlich eine dämliche Idee war. So,
ja, gut.
Da habe ich meinen Kopf da auch verloren an der
Stelle. Ja.
Eine Sache sollten wir vielleicht noch ansprechen.
Da nochmal die Geschwindigkeit und die Reichweite. Also es ist schon relativ wirklich am Rand, also so außerhalb von Hannover, wie man eigentlich nur sein kann. Wenn ihr dann halt so ein Ding mit 60 km/h abbaut und du hinterher guckst und denkst, ja okay, wenn sie jetzt so weitermacht, ist halt dummerweise doch in spätestens 10 Sekunden auf der Autobahn, die da ja nun irgendwann dran lang führt.
Die ist da ziemlich nah dran.
Ja. Und dann, weiß ich nicht, also wir haben beide die Gesichtsfarbe gewechselt, als das Ding abgehauen ist.
Ja, das ist doch schön.
Das treibt den Puls hoch.
OpenAIP ist so eine Website, wo ihr gucken könnt, wo diese ganzen Flugverbots- und Kontrollzonen sind. Genau. Das ist ganz interessant.
Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, und zwar da, wo total viel Konfliktpotenzial ist, nämlich so Nachbarschaftsstreitigkeiten. Darf ich jetzt über das Grundstück meines Nachbarn fliegen, zum Beispiel?
Ne? Alles, ne?
Es kommt darauf an, so die beliebteste Juristenaussage. Mhm. Wenn dein Kopter weniger als 250 Gramm wiegt
und das tut ja keiner,
keine eigentlich. Kamera hat, dann darf man, Quatsch. Ansonsten nicht.
Ja.
Also nur in ganz
Papierflugzeug.
Ja, ja, ne? Ja? Also so diese kleinen leichten Kopter, wenn die irgendwo einschlagen, die machen halt nicht so viel Schaden. Deswegen wurde da die Grenze gezogen. Aber ansonsten bei schweren Geräten und vor allen Dingen, wenn eine Kamera dran ist, schon mal gar nicht, weil Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre, kann man sich auch strafbar machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Wohnung oder an ein Haus entlang fliege und filme in eine Wohnung hinein eine Person, mache ich mich damit schon strafbar. Da gibt es hier einen sogenannten Paparazzi-Paragrafen im Strafgesetzbuch.
Der Paparazzi. Also generell auf Privatgelände sollte man es auch noch
sagen. Ja.
Auf seinem eigenen natürlich schon.
Es geht aber so weit, dass ich auch auf Privatgelände dann nicht drauf filmen kann. Also ich könnte jetzt bei uns zum Beispiel vorm Haus, könnte ich ja einfach von der Straße, das ist öffentlicher Bereich, hochfliegen und alle Leute mal abfilmen, die auf dem Balkon sitzen, ohne das Grundstück, die Grundstücksgrenze zu überschreiten. Wäre auch schon nicht so cool wahrscheinlich.
Ja, es wäre nicht cool, aber rechtlich wohl noch zulässig. Ach. Es sei denn...
Ach, sofort machen.
Ja, heute Abend.
Ja, das Filmen an sich vielleicht noch, aber du darfst sie dann auf jeden Fall nicht veröffentlichen, weil da brauchst du dann wieder die Einwilligung der Personen, die da abgebildet sind. Und bei Gebäuden ist es so, Gebäude haben auch Urheberrechte. Ja? Also man darf nicht ohne weiteres ein Gebäudefoto veröffentlichen.
Wo würden wir da auch hinkommen? Ja, ja.
Da hat der Architekt halt ein Urheberrecht dran. Ne? Und man kann sich im Zweifel auf die Panoramafreiheit berufen, die besagt, wenn du dich auf öffentlichen Straßen, auf öffentlichem Raum bewegst, kannst du erstmal alles ablichten, was du so öffentlich einsehbar ist. Aber was du zum Beispiel nicht darfst, jetzt irgendwie mit dem Kopter drüber fliegen oder in den Hinterhof. Und wenn, im Zweifel dann auch nur so auf Sichthöhe. Also das, was du wirklich
als Fußgänger sehen könntest.
Okay. Aber trotzdem, obwohl man so vieles nicht darf, darf man natürlich auch ganz viel
Spaß haben
mit den Drohnen. Und das hat man nämlich. Und ich würde sagen, damit machen wir dann mal Schluss für heute. Wenn ihr selber schon eine Drohne habt und tolle Videos gemacht habt, ich bin da momentan, also Hannes und Stefan und du ja wahrscheinlich auch, wir sind da im Moment voll auf dem, ja, wir feiern das gerade total, diese Drohnenvideos. Also wenn ihr irgendwas Cooles habt, dann schickt uns das auch mal. Vielleicht können wir das dann mal in der nächsten Uplink dann auch mal
Also vielleicht nochmal so als Abschluss, es sind halt sehr unterschiedliche Modelle gewesen und unser Fazit war halt, wir haben für alle Drohnen eigentlich einen Grund gefunden, warum man die kaufen könnte und wollte. Also es gibt für alle Zielgruppen gibt es so verschiedene Modelle, die und jeder hatte irgendwas, was irgendwie die anderen.
Hat jeder so sein Favorite
und
gehabt.
Und das steht alles im Heft. Alle unterschiedlich, genau, steht alles im Heft und wir hatten auch alle unterschiedliche Favoriten am Ende.
Genau. Ja. Also jeder findet bei uns seine richtige, die richtige Drohne für ihn oder für sie bei uns im Heft. Kauft das Heft. Das ist wirklich eine sehr schöne, ich darf das sagen, weil ich da nichts mit zu tun hatte, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke geworden. Finde ich super interessant. Und schickt uns Drohnenvideos, schickt uns Mails an uplink@ct.de, freuen wir uns. Und ansonsten, ja, dann wünschen wir euch mal ein schönes Wochenende und wir fliegen jetzt weg. Ja. Nach Hause. Wir hängen uns da jetzt dran. Tschüss.